Herzlich willkommen zur Folge 77 vom Vogel-Podcast mit dem Vologen Paul. Ohne gewohntes Intro. Die technischen Schwierigkeiten bahnen irgendwie schon so den Wandel an, dass der Podcast sich verwandeln wird in etwas anderes, was noch nicht so hundertprozentig klar definiert ist. Aber bevor was Neues entstehen soll, möchte ich gern dieses Format für mich persönlich irgendwie sauber in Anführungsstrichen zu Ende bringen. Und immer wieder ist ja der Vogel-Podcast mit eigentlich dem Schwerpunkt auf dem gefiederten Volk abgewandelt oder abgedriftet in viele verschiedene andere Themen, wie auch bei der letzten Folge, wo es ja etwas technisch um diese Artikel ging und die derzeitige Meinungsmache über unsere Jahr für Jahr wachsende Wolfspopulation. Ich meine, damit hat ja eigentlich jeder logisch denkende Mensch gerechnet, dass aus einem Rudel dann vielleicht irgendwann zwei werden, aber aus zwei dann vielleicht vier und aus vier acht und aus acht 16 und aus 16 32. Also dass das Wachstum irgendwann sehr rasant voranschreiten wird. Und wir natürlich irgendwann sehr viele Wölfe in verschiedensten Gebieten haben werden. Und so dieses Unvorbereitete oder dieses Kontroverse und dieses Meinungsmachende ist für mich sehr deutlich in diesen letzten Pressemeldungen rübergekommen. Also eine Folge, in der es nicht um die Vögel geht, sondern wir weitermachen mit dem Thema Wolf, das sich ja auch über die letzten Folgen immer wieder so thematisch hinein verflochten und verwoben hat. Und natürlich stehen Vögel und Wölfe in Zusammenhang. Und das ist auf der nächsten Aufnahme, wer genau hinhört, auch ziemlich deutlich wahrnehmbar. Also bevor wir thematisch einsteigen in den Inhalt dieser Folge, eine Aufnahme aus einer Hörbox, die für ein Kleinäulenprojekt installiert wurde in einem Waldstück hier ganz in der Nähe von einem wunderbaren Biologen, der sich so gut auskennt in der Greifvogelbestimmung, überhaupt grundsätzlich in der gesamten Vogel Welt, aber vor allem in der Greifvogelbestimmung und speziell noch in dem Thema Kleinäulen, dass ein Projekt ins Leben gerufen hat, wo es darum ging, Nachweise zu erbringen oder Bestände aufzunehmen und verschiedene andere Fragestellungen. Und eine Datengrundlage wurde durch Hörboxen geliefert. Und diese Hörboxen haben natürlich nicht nur Eulen aufgenommen, sondern auch andere Geräusche. Und der liebe Jasper hat mir diese Aufnahme zur Verfügung gestellt und ich bin da sehr dankbar drüber, weil es ist eine eindrückliche und besondere Aufnahme. Doch hört selbst, anstatt Intro, eine Wolfsaufnahme aus einem nahen Wald meines Platzes zur Einstimmung. Klickern und Schnickern ist das Rotkehlchen, im Hintergrund sind singende Amseln zu hören. Die sind zu weit weg, als dass die Anwesenheit des Wolfes sie beeinflusst. Aber das Rotkehlchen ist deutlich hörbar, etwas irritiert von der Anwesenheit dieses großen Prädatoren.
Oh.
ist ganz interessant. Am Ende der Aufnahme entfernt sich das Rotkehlchen und beginnt sehr hektisch und in kurzen Motiven, in kurzen Strophen beginnt es zu singen. Und für mich steckt in dieser Aufnahme einfach unglaublich viel Charakter drin von diesen sehr faszinierenden Tieren. Und wie schon angekündigt, nehme ich euch mit in diesen nächsten, ich hoffe, ich schaff's in 40 Minuten, auf eine Reise, die ich erleben durfte durch den Schnee, den wir Anfang Dezember hatten. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil natürlich ich ganz lebendige Eindrücke und Erinnerungen und Vorstellungen und auch sehr sinnliche Erinnerungen noch habe von Kälte, von Gerüchen, von optischen Eindrücken, da sich diese Verfolgung dieser Fährte über 2,5 Tage zu sehr unterschiedlichen Konditionen gezogen habe und das jetzt zu komprimieren innerhalb von wenigen Minuten und gleichzeitig da noch einen roten Faden einzuweben, der schlüssig und bildhaft für euch rüberkommt, stellt sich gerade in diesem Augenblick für mich als große Herausforderung dar. Bin gespannt, wie es gelingt und freue mich auch gerne über ein Feedback von euch. Ja, wir haben Sonntag, den 3.12. und wir sind auf dem Weg von unserem Wohnort von Grützdorf aus in den Nachbarort Klein-Glien zum Adventsbasar mit der ganzen Familie und einigen Hofbewohnern. Und stolpern, während wir einfach querfeldein den kürzesten Weg nehmen durch ein schneebedecktes Feld. Und ihr dürft nicht vergessen, dieser Schnee lag jetzt schon mehrere Tage, 5, 6 Tage, war also übersät von verschiedensten Spuren. Und als wir an eine markante Stelle kamen, markant deswegen, weil wir der Bundesstraße sehr nah waren, der Landstraße sehr nah waren, und gleichzeitig dort die Landschaft wechselte von Ackerfläche in so eine halboffene, halb bewaldete Fläche. Genau entlang dieser Kante, die Straße querend, stolperten wir über zwei große hundeartige Fährten. Und wir hatten nicht viel Zeit, weil mit kleinen Kindern oder gleichzeitig mit einem klaren Ziel, Adventsbasar, Glühwein, Attraktionen, die das sonst so triste Landleben etwas aufheitern sollen, vor allem für unsere Kinder. Kann man nicht so viel an einem Ort dann Zeit verbringen, aber es war mir sofort klar beim Drüberstolpern, da sind bestimmt zwei Wölfe lang, wow, und gleichzeitig dieser Sog in mir, alles andere über Bord zu werfen und einfach diesen beiden Tieren zu folgen, ohne zu wissen, was mich erwarten würde. Es war eine sehr, ja, zerreißende Situation, aber die Entscheidung war ganz klar. Heute ist Familienzeit und so hatten wir einen schönen Abend, Nachmittag. Und auf dem Rückweg bin ich mich vorgelaufen, weil wir alle sehr erschöpft waren und doch länger dort geblieben sind, auf diesem außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt, weil dort gab es eine VR-Brille, heißt es VR? Ja, Virtual Reality, was der Schrei war für unsere Kinder, wo man einen Santa Claus-Schlitten durch die Luft fliegend und fahrend spielen konnte und die Aufgabe war, möglichst viele Geschenke in irgendwelche Kamine reinzuwerfen. Das war eine der Attraktionen. Die zweite war eine Karaoke-Station, die von uns stark frequentiert wurde. Also hat sich das Ganze verzögert und ich bin allein nach Hause gelaufen, um das Auto zu holen. Und natürlich habe ich den einen oder anderen Schlenker gemacht, um zu schauen, ob sie eine Strecke laufen, die ich vorher im Kopf hatte. Ohne aber in der Hektik und mit Taschenlampe wirklich Indizien zu finden, dass ich die gleiche Fährte noch einmal gekreuzt hätte. Nach Hause gelaufen, hab das Auto geholt, wir haben einen schönen Abend gehabt und bevor ich ins Bett ging, wieder dieses Zucken, wieder dieser Sog. Und es war klar, okay, ich kann jetzt noch nicht schlafen gehen. Ich habe also meine Taschenlampe geholt, Wärmebildkamera geholt, mir warme Sachen angezogen und bin losgestapft. Direkt zu der Fährte, wo wir ein paar Stunden vorher ihr das erste Mal begegnet sind. Und bin relativ naiv und offen, innerlich offen, dieser Fährte gefolgt. Und offen meine ich, auch wenn Schnee erstmal leicht klingt, kann Schnee dich an sehr herausfordernde Situationen auch bringen. Wenn die Fährte einfach älter ist, können da Wildschweine rübergelaufen sein und Wildschweine sind selten allein. Das heißt, sie können die darunterliegende Fährte komplett zerstört haben. Und wenn die Wildschweine sich an dem Ort auch noch lange aufgehalten haben, kann es eine große Herausforderung sein, den Ausgang oder die Weiterbewegung der Tiere wiederzufinden. Und da kann man viel Zeit drauf verwenden. Oder die Wölfe bewegen sich auf menschlichen Wegen, wo am Tag viele Hunde und Spaziergänger etc. gelaufen sind. Darunter irgendwo liegt die Wolfsspur und man muss manchmal sehr lange dann nach der Stelle suchen, an der die Tiere links oder rechts vom Weg abzweigen, denn man sieht keine Spuren. Man folgt also auf dem Weg der Abwesenheit der Spuren. Also solange ich links und rechts keine Spuren sehe, bin ich noch auf der Spur. Und es kann auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und so gibt es sehr verschiedene und viele Faktoren, die auch Schnee zu einem anspruchsvollen Substrat machen können. Und gleichzeitig hatte ich natürlich keine Ahnung, wohin die Tiere unterwegs sind und was sie vorhaben und wie lange mein Energiehaushalt, da es schon so gegen 10, 10:30 Uhr nach einem langen Tag gewesen ist, wie lange mein Energiehaushalt durchhalten würde. Also ich folge dieser Spur und sie zieht, wie ich angenommen hatte, genau entlang der Kante, also wenige Meter entfernt von dem Übergang von Feld zu Wald. Im 90-Grad-Winkel von der Straße ziemlich straight in Richtung dem nördlichen Rand dieses Feldes. Und da hatte ich so 200-300 Meter mich an optisch so an das Substrateinsatz zu gewöhnen. Also wie sieht die Fährte dieser großen Tiere teils nebeneinander, teils genau hintereinander reisend in diesem Substrat aus, vor allem unter diesen Lichtverhältnissen, die ja künstlich waren, weil wenn du eine Taschenlampe in der Hand hast, dann leuchtest du ja aus der Laufrichtung und das ungünstigste Licht beim Spurenlesen am Tage ist, wenn die Sonne in deinem Rücken ist. Wenn du gutes Licht willst, gute Kontraste, um möglichst viele Details zu sehen oder die Fährte auf lange Distanzen schon erkennen zu können, dann stell dich immer auf die gegenüberliegende Seite, sodass die Lichtquelle gegenüber der Fährte ist. Dann kommen die Kontraste wunderschön raus. Und die Taschenlampe so weit von sich wegzuhalten, dass es nicht von vorne kommt, ist fast unmöglich. Ich habe mir mal so ein Hilfsmittel gebaut, so ein 2,50 Meter Stab, an dem ich die Taschenlampe vorne befestigen konnte, um dann zumindest so ein bisschen von vorne zu leuchten. Aber das ist vor allem, wenn es durchs Unterholz geht, teilweise sehr mühsam. Und da ich ja gute Voraussetzung hatte, eine weiße Decke, auf der diese klar erkennbare Fährte lag, war das auch kein Problem und trotzdem gut, sich daran zu gewöhnen und sich ein bisschen mit der Frage zu beschäftigen, mit wem habe ich es hier zu tun? Denn falls ihr euch erinnert, ich habe 2 Jahre vorher, also das Wolfsjahr für mich überhaupt war das Jahr 2021, wo ich drei Tieren gefühlt so nah gekommen bin wie vorher noch nie in meiner Zeit als Spurenleser auf den Fährten der Grauen meiner Gegend hier bis ja zu dem krönenden Abschluss im Dezember, wo ich wie so oft mit der Wärmebildkamera nachts hier und da mal gehalten habe, um zu schauen, was unterwegs ist, und natürlich immer Wölfe gesehen habe, die sich dann als Hasen entpuppt haben. Also hunderte von Malen Misserfolge, wo ich dann am Ende des Jahres, also Sie müssen sich das so vorstellen, viele, viele Stunden, also hunderte von Stunden in diesem Jahr auf den Fährten von immer wieder gleichbleibenden Mustern. Also es waren entweder zwei oder drei gemeinsam reisende Tiere. Und wir haben verschiedene Situationen erlebt in dem Jahr, wo wir Jagden rekonstruieren konnten anhand der Fährten, und wir hatten dort keinen Schnee. Also unser Vorteil war, dass wir viele, viele Unterstützerinnen hatten, unsere Teilnehmer, die geholfen haben zu schauen, von wo kommt eine Fährte, wo sind keine Fährten mehr. Ah, ist das die Schallenwildspur, die mit diesen Wolfsspuren zusammenhängt, oder ist es doch eine andere? Also Ausschlussverfahren, genaues Abscannen der Gegend, die dann ziemlich deutliche Jagdsituationen sichtbar gemacht haben, von denen einige erfolgreich waren, einige nicht erfolgreich waren, und teilweise weitläufige Wanderungen immer wieder auf den Fährten dieser drei, um dann im Folgejahr 22 das komplette Gegenteil zu erleben. Ich habe es in meinem Jahresrückblick Anfang diesen Jahres, glaube ich, auch in meinen Newsletter reingeschrieben, dass ich sehr, sehr viele Zeit, sehr, sehr viele Kilometer und sehr, sehr viel Zeit damit verbracht habe, nach Wolfsspuren zu suchen, mit dem Ergebnis, am Ende des Tages sagen zu können, okay, in diesem Bereich, zumindest beurteilen nach dem, was ich wahrgenommen habe, sind sie heute und in den letzten 3, 4, vielleicht auch 6 Tagen nicht gewesen. Also ich habe vor allem Abwesenheit der Spuren gefunden, wohl wissend, dass sie da irgendwo sein müssen. Weil wir hatten auch in dem Jahr Welpennachweise in einer Region, die durchaus in den Bewegungsradius der Wölfe aus dem Vorjahr reinpassen. Und deswegen war dieses Highlight im Jahr 21 dann wieder auf einer nächtlichen Wärmebildkamera Aktion nachher vielen vorherigen. Da hast du dann schon so Glaubenssätze im Kopf. Naja, wir gucken mal kurz durch, passiert ja eh nichts. Du denkst wahrscheinlich wie der Wolf, und es ist ein Hase. Gab es eine sehr, sehr magische Situation, wo ich genau vor diesen drei Wölfen stand. Und ich bin mir da, ich kann es nicht wissenschaftlich nachweisen, und es ist auch nicht nachweisbar. Nur mein Gefühl hat sich sehr, sehr klar danach angefühlt, dass das die drei Tiere sind, mit denen wir uns schon ein Jahr sehr intensiv beschäftigt haben, die plötzlich vor mir standen und auch von einer Feldfläche kamen, vor mir die Straße querten und auf einer gegenüberliegenden Feldfläche dann verschwanden hinter so einem Knick, also so einem Feldgehölz, das zwei Äcker voneinander trennt. Und es war ein kurzer Moment, es war vielleicht eine Minute. Ich hatte sogar eine Taschenlampe dabei und musste mich echt zurückhalten, die nicht anzumachen, weil ich habe mich schon so ein bisschen schlecht gefühlt durch diese technische Überlegenheit. Aber ich habe es gelassen, die Lampe ausgelassen. Aber die Wölfe waren so nah, dass ich die Fuß Schritte auf den gefrorenen Eichenblättern hören konnte. Also die waren, und die haben mich definitiv wahrgenommen, und bin mir ziemlich sicher, dass sie erkannt haben, mit wem sie da zu tun haben, weil die Gerüche sehr, sehr intensiv, also um einiges intensiver als unsere Nase überhaupt fähig ist, Welt wahrzunehmen. Wahrnehmen. Man könnte fast sagen, ihre Welt besteht aus Geruch, dass sie mich da erkannt haben, weil wir viele Situationen auch in diesem Jahr hatten, in denen wir, wo wir den Wölfen gefolgt sind, am nächsten Tag an die gleiche Stelle zurückgekehrt sind und ihre Spuren auf unseren Spuren gesehen haben. Ja, das waren eindrückliche, unvergessliche Momente und ein teilweise frustrierendes, aber immer wieder begleitet von einem leichten Schmunzeln, denn na klar haben wir auch mal hier und da Wolfsfährten gefunden und auch tolle Erlebnisse gehabt. Vor allem habe ich im Jahr 22 meine blinden Flecken aufdecken können und überhaupt erstmal erkennen können. Ich lebe hier seit so vielen Jahren und es gibt Gegenden, die habe ich noch nie besucht. Die sind irgendwie in meinem Wolfssuchmodus, gehören die nicht zum Bewegungsradius dieser Tiere, obwohl die voll fett in dem Revier liegen, wenn man sich das auf einer Karte aus der Vogelperspektive auf Google Earth anschaut, es ist ganz eindeutig mit Teil ihres Reviers. Also das vielleicht nochmal so als Einleitung oder als Background, als Erinnerung an die Vorgeschichte, was diesen Moment auf dieser Fährte zu laufen mit den Gedanken, ah, sind das Tiere, denen ich vielleicht schon 21 begegnet sind, was diesen Moment so besonders gemacht hat. Und ich bin da mit Taschenlampe querfeldein, es ging wirklich hoch und runter auf den Naturverjüngungsbereichen, lagen noch dicke, nasse Schneeschichten, mich durchs Unterholz gezwängt, immer weiter sich durch den Wald windend. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal nachts mit Taschenlampe unterwegs gewesen seid. Ich mag das eigentlich grundsätzlich nicht. Ich laufe lieber in der Nacht viel, viel langsamer als am Tag ohne Taschenlampe, da die Nachtsicht zwar viel weniger ist als am Tag, aber ich habe ein viel klareres Raumempfinden und kann mich viel besser orientieren. Mit Taschenlampe ist mein Wahrnehmungskreis auf diesen Lichtkegel begrenzt und ich verliere sehr, sehr schnell die Orientierung. Aber in dem Fall brauchte ich ja keine Orientierung. Ich musste ja nirgendwo ankommen, sondern nur auf dieser Fährte bleiben und der Fährte folgen. Und zwängte mich so durch dieses Unterholz links, rechts, hoch, runter, während parallel immer wieder diese Gedanken laufen, wo mein Kopf sich Fragen stellt in Bezug, wer sind diese Individuen eigentlich? Was machen die hier? Was haben die miteinander zu tun? In welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen die? Warum laufen die genau hier lang? Was haben die vor? Etc. pp. Und dann kam ich witzigerweise an eine Stelle, die ich, als ich ein paar Stunden vorher ja hetzend und doch noch Schlenker machend das Auto geholt habe, um meine Familie von dem Weihnachtsmarkt abzuholen. Ich habe es nicht genau überprüft, weil ich Strecke machen wollte, aber es waren vielleicht 40, 50, vielleicht waren es auch nur 20 Meter entfernt, bin ich auf meine eigenen Spuren gestoßen und die Wölfe haben meine Spuren gequert, aber an einer Stelle, wo ich die eigentlichen Fährten nicht sehen kann, weil da ganz viele Spaziergänger und andere Hunde langgelaufen sind. Also ich habe Tatsache die Fährte der beiden gequert, ohne sichtbare Evidenz dessen. Die Situation war aber trotzdem gleichzeitig eine Schlüsselsituation, denn sie war ganz nah an unserem Nachbarort, an unserem Ortsteil, zu dem Grünsdorf mitgehört, Hagelberg. Und ich habe dann so eine kleine Nachtaufnahme gemacht, nur so ein Handyfoto, weil du hast die Lichter gesehen in der Dunkelheit von Hagelberg und standst genau auf diesen beiden Wolfsfährten. Und das war eine Situation, wo der Schnee wirklich fast unberührt war an einer Stelle, wo keine anderen Tiere vorher drüber gelaufen sind und die Fährten 1 Meter voneinander entfernt. Links die eine Fährte, rechts die andere Fährte. Zwei deutlich unterscheidbare Individuen schön vergleichbar waren. Und hier und da hat man gesehen, dass ein Vorderfuß ein bisschen ausscherte aus der Bewegungsrichtung, denn die Tiere haben sich fast ausschließlich im geschnürten Trab bewegt. Das ist quasi absoluter Energiespar-Lieblings-, ich bewege mich durch die Landschaft-Modus. Und wenn die Vorderpfote nach links oder nach rechts ausschert, ist es oft ein guter Indiz für Blickrichtungswechsel. Und der Blickrichtungswechsel ging eindeutig in Richtung Dorf. Und an der Stelle waren die Fährten schön miteinander vergleichbar. Und das war das erste Mal und dieses Bild hat sich im Laufe der nächsten Stunden und dann auch der nächsten 2 Tage immer wieder verfestigt und bestätigt, dass ich es hier mit diesen beiden Tieren mit einer Fähre und einem Rüden zu tun habe. Und höchstwahrscheinlich mit dem Rüden, mit dem ich mich sehr viel 2021 beschäftigt habe. Und auch höchstwahrscheinlich mit dem gleichen Weibchen, das man mindestens seit 2 Jahren gemeinsam, dieses Paar, schon Nachkommen produziert in der Region. Und wie sich später dann auch herausstellte, in diesem Jahr sind es nur zwei Welpen gewesen in den Vorjahren, ob es jetzt die gleichen Individuen waren oder nicht, aber grundsätzlich in unserer Region gab es in den Vorjahren eine viel höhere Nachkommens-, also viel höhere Produktionsrate, was ja ein kleiner Baustein vielleicht sein kann, das im Zusammenhang steht mit der Besiedlung, dass einfach jetzt unser Gebiet Rudel an Rudel an Rudel an Rudel besetzt ist. Hier ist kein Platz mehr für die Etablierung eines neuen Rudels. Das heißt, die bestehenden Rudel reagieren vielleicht mit geringeren Würfen, mit kleineren Würfen, also weniger Welpen pro Jahr, die sie dann aber gut und einfach durchs Jahr bringen können. Und so quasi auf den Konkurrenzdruck eventuell reagiert wird, im größeren Bild betrachtet jetzt auf die steigende Dichte. Das heißt, im Umkehrschluss meine Mathematikrechnung, 2 plus 2 ist 4, 4 plus 4 ist 8 und so weiter, geht dann ab irgendeinem Punkt nicht mehr auf, weil diese Hochrechnung natürlich davon abhängig ist, wie viele Welpen werden überhaupt geworfen, wie viele Welpen überleben überhaupt das erste oder das zweite Jahr. Das ist die höchste Sterbensrate bei Wölfen, ist in den ersten 3 Lebensjahren. Und da sterben sehr, sehr viele Jungtiere, weit über 50% teilweise Durchschnittswerte. Also war es eine spannende Situation und ich bin mir sehr sicher, dass ich es da mit Rüde und Fee zu tun habe. Wahrscheinlich mit den beiden Leittieren des in dieser Region ansässigen Rudels. Höchstwahrscheinlich auch das Rudel, das mich schon kennt und das ich vielleicht auch schon besser kenne, als ich mir in diesem Augenblick sicher sein konnte. Also, das zusammenhängt mit den ganzen Erfahrungen, die wir machen durften in 21, 22 und vielleicht auch in den Jahren davor. Und im Laufe des Abends entfaltete sich da eine zwischenwölfische Beziehung zwischen den beiden anhand der Bewegung, wann sie auseinandergedriftet sind, wann sie wieder zusammengekommen sind. Dann haben sie angehalten an einer Stelle, dann waren kurze Sitzplätze, es waren nicht wirklich Liegeplätze, der Schnee war nicht geschmolzen, aber plattgedrückt, sichtbar, in denen entweder aufeinander gewartet wurde oder einfach kurz Halt oder Rast gemacht wurde. Dann gab es so Durchquerungen von Hecken, die zwei Felder voneinander trennen, in denen es ganz schön intim und dicht zuging und natürlich auch schwer genau zu entschlüsseln war, vor allem mit dem Hintergrund, ich will Strecke machen, Strecke machen, Strecke machen, was da genau passiert ist. Aber es sah, für mich war der ganze Eindruck einfach sehr zärtlich oder interessiert aneinander, wohlwollend, liebevoll, verliebt, vielleicht hochgradig verliebt, vielleicht sogar in richtig aufwallenden, hormonell bestimmten, triebgesteuerten Arterhaltungsgefühlen. Also wir befinden uns voll in der Ranzzeit, in der Paarungszeit der Wölfe. Und das Fenster, in dem die Fee paarungswillig ist, ist relativ klein. Da gibt es garantiert auch viele, viele Abweichungen nach oben und nach unten und Ausnahmen. Also pauschal gesprochen ist die Fee 2 Wochen lang paarungsbereit und das ist oft sichtbar durch das Östroblüt. Also wer Hunde hat, kennt es bei Scheinschwangerschaften oder wenn ihr eine Hündin habt und die ihren Eisprung hat, tritt Blut hinten aus. Und das ist natürlich auf weißem Schnee hervorragend sichtbar. Ein gutes Indiz, dass die Fee bereit ist. Der Rüde lässt nicht ab von ihr, wirbt und sie und wartet nur auf das Zeichen, bis sie signalisiert, lass uns ein neues Wolfsjahr beginnen und Babys zeugen. Und ich glaube dann, der Rest der Geschichte ist relativ unspektakulär und geht schnell vonstatten. Ich habe kein Östroblut gefunden in der Nacht. Das hat noch ein paar Tage gedauert. Aber das war die Stimmung, die ich da so erlebt habe. Also ich habe letztendlich diesen Track, diese ersten 5, 6 Kilometer, die ich da in der Nacht verfolgen konnte, wie heißt es, den Honeymoon nicht, sondern die, wie heißt es denn, wenn man auf Hochzeitsreise geht, die Flitterwochen. Sowas wie, komm, wir machen uns einfach mal einen schönen Abend. Wir gehen mal an unsere Lieblingsplätze und gucken mal, was so los ist. Und irgendwann wollen wir auch ankommen bei unseren Kindern, die schon teilweise groß sind, oder unsere Babys aus diesem Jahr, die nicht mehr wirklich so Babys sind, sich manchmal zwar so verhalten, aber körperlich und konditionsmäßig groß und ausgewachsene Wölfe schon sind. Denn ihre Fährte führte an dem Ortsteil vorbei. Es waren maximal 50 Meter vor Ortsausgang. Denn nachts sind bei uns hier die Bürgersteige hochgeklappt. Das heißt, wenn ein Wolf ortsnah vorbeizieht oder auch mal durch den Ort zieht, das kriegt in den seltensten Fällen irgendjemand mit. Und oft ist der Aufschrei groß, wenn es dann Videoaufnahmen gibt oder jemand das dann doch mitbekommen hat und das Handy draufhält. Ich glaube, dass es ziemlich häufig stattfindet. Wie soll es auch anders sein in einer so dicht besiedelten Landschaft? Sie würden sehr viel Energie aufwenden, wenn sie uns überall aus dem Weg gehen müssen, wo die Wahrscheinlichkeit, auf Menschen zu stoßen, einfach super, super gering ist. An dem Ort also vorbei, um aber den Ort nicht ganz hinter sich zu lassen, denn am Ortsrand liegt ein Bauernhof, der teilweise zwar noch benutzt wird als entweder Lagerstätte oder zum Unterstellen von Maschinen und neuerdings auch, um dort Tiere zu halten, aber nicht dauerhaft bewohnt ist. Und die Tiere, die dort stehen, ich hab sie gehört, glaube ich, Anfang des Jahres und so, und war erstaunt und dachte, wow, da wohnt doch keiner und die haben jetzt da Schafe. Bäh, bäh, klang es von 1 Kilometer Entfernung bis hier zu uns nach Krützdorf. Und an dem Abend wurde ich eines Besseren belehrt, da waren nicht nur Schafe, sondern da stehen Schafe und Ziegen gemeinsam. Und bevor ich aber an diesen Moment kam, zwängten sich diese beiden Tiere durch eine dichte Schlehenhecke. Ich meine, ich glaube gar nicht mal, dass sie sich so da durchzwängen mussten, denn der von wahrscheinlich Wildschweinen und auch Rehen und anderen Tieren geschaffene Wechsel dadurch war so ungefähr auf ihrer Risthöhe. Aber ich gehe jetzt mit Taschenlampe und Wärmebildkamera auf dieser Fährte, Wollsachen an, Schlehen, Dorn. Es war wirklich mühsam, sich da durchzuquetschen. Aber ich hatte keinen Bock, die Hecke zu umlaufen, um zu schauen, wo die Fährte wieder austritt, weil ich wissen wollte, was haben die da drin gemacht? Ja, was ist da passiert? Und solange es mir möglich war, bin ich auf der Fährte geblieben, teilweise auf allen Vieren, um dann plötzlich aus diesem dichten Schlehenheckengewirr, ach so, da kamen ja noch die Hagebutten dazu. Oh Gott, egal, herauszufallen und vor dem Zaun zu stehen. Und da gab es irgendwo Kontakt mit, wie ist es, wenn sich die Litzen miteinander berühren, dann macht es so zick, zick, war so ein Blitzlicht zu sehen. Und dann habe ich die Taschenlampe ein bisschen höher geschwenkt und plötzlich gucken mich zig Augen an. Und wenn du die ganze Zeit nur schon eine Stunde auf so einer Wolfsfährte bist von zwei Tieren, ist natürlich der erste Gedanke, Wolf, aber beim genauen Hinschauen war klar, es sind keine Wölfe, die stehen ja ganz still, die schnauben, die bewegen sich, die sind nervös, die haben mich schon seit langem gecheckt und da ich sie angeleuchtet und dann waren es Ziegen und Schafe, die hinter einem, nach den Standards, sie waren mindestens 90 cm hoch und hatte ordentlich Ladung drauf. Ich habe es nicht ausgetestet, aber dieses Zicken war deutlich und das Verhalten der Wölfe hat mich denken lassen, okay, die hatten schon Erfahrung mit diesem Zaun. Man packt so ungefähr 8000 drauf, das zeckt ordentlich und das vergisst so ein Wolf, wenn es ihm einmal passiert ist, vor allem auf der feuchten Nase. Denn die wollen zuerst unten durchgraben, bevor sie andere Experimente starten, wie zum Beispiel das Rüberspringen. Anscheinend haben die ja schon Erfahrung gemacht an diesem Zaun. Aber es war keine extra Litze oben drüber gespannt, was oft gemacht wird, um halt dieses Überspringen zu verhindern. Und es war auch keine Litze unten am Boden vor dem eigentlichen Elektrozaun gespannt, was auch oft gemacht wird als Untergrabungsschutz. Es war also die Mindeststandards, wurden dort eingehalten. Und direkt am Zaun war alles plattgetreten mit Wolfsspuren. Und die sind vor diesem Zaun hin und her gelaufen. Diese Tiere sind die ganze Zeit dahinter. Und auf der anderen Seite waren kleine Hundespuren zu sehen. Also sie waren etwas kleiner als die Wölfe. Es war jetzt kein winziger Hund. Aber da waren Hundebewegungen. Und ich glaube nicht, dass die, es ist schwer rekonstruierbar, dass die zeitgleich entstanden sind. Ich vermute, dass der Hund am Tag darauf mit dem Tierbesitzer bei den Tieren gewesen ist und mit gefüttert und nach Wasser und dem Zustand der Tiere geschaut hat. Und ganz eindeutig, denn Hunde können ähnlich gut riechen wie Wölfe, die Geruchsspur der beiden Tiere gewittert hat. Und da wirklich, es war auffällig, dass er sehr hektisch entlang des Zaunes vor und zurück gelaufen ist. Und ich habe mir die Stellen, es gab so zwei, drei dieser Stellen, sehr genau angeschaut. Ich konnte an keiner einzigen Stelle sehen, wo die Wölfe versucht haben, unter dem Zaun durchzugraben. Und ich konnte auch nirgendwo einen Indiz dafür finden, dass sie diese 90 Zentimeter springend überwunden haben, was körperlich ein leichtes gewesen wäre für die beiden. Aber irgendetwas hat sie davon abgehalten oder es erst gar nicht versuchen lassen. Und meine Vermutung ist, dass das Vorerfahrung ist. Und auf jeden Fall haben sie aber auch nicht da wenig Zeit verbracht. Die haben interessiert hinübergeschaut und festgestellt, ach, der Zaun ist okay. Leider heute kein Stromausfall. Leider kein eingebrochener Stecken, an dem der Stromzaun befestigt ist. Also ich kann nicht einfach bequem hinübersteigen und mich bedienen am Buffet und jetzt das Risiko einzugehen. Na, unsere Intention heute Abend ist doch eine ganz andere. Wir wollen noch eine gute Zeit haben zusammen und vielleicht kommt sie dann noch etwas schneller in Stimmung und alles wird gut für das bevorstehende Jahr. Aber man kann ja mal gucken. Man weiß ja nie. Und das ist auf jeden Fall eine Strategie, die Wölfe hier in der Region häufig anwenden, dass sie regelmäßig, also in regelmäßigen Abständen, sage ich immer ganz gerne, weil da kein deutlich stetig wiederkehrendes Zeitintervall in irgendwelchen Bewegungsmustern erkennbar ist, würde für mich auch keinen Sinn machen, als Prädator immer zur gleichen Zeit, in gleichen Abständen am selben Ort vorbeizugehen, wenn ich die Intention habe, ich will auch was fressen und meine Jungtiere füttern. Also muss ich meine Routinen stetig ändern, denn das Wild tut genau das Gleiche. Also so, einerseits hat es sich so nach Routine angefühlt, ja, die sind da häufiger. Andererseits nach so einem Abchecken, aber der Fokus lag auf, wir wollen eine gute Zeit haben miteinander. Und das sage ich deswegen, weil nachdem sie die Schafsumzäunung und die Ziegenumzäunung hinter sich gelassen haben, sind sie direkt in dieses große Gut eingestiegen und dann im Zaun durch, Stacheldrahtzaun, an dem auch schöne Haare hingen. Ich habe gleich eine Haarprobe genommen. Ich hoffe, die ist nicht kontaminiert von anderen Tieren, weil da kann auch sich leicht mal ein Dachs oder ein Marderhund oder ein Fuchs durchzwängen und es ist nicht immer optisch eindeutig erkennbar, ob, also von welcher Tierart, von welcher genauen Tierart diese Haare sind. Man kann schon bestimmte grobe Unterscheidungen kann man schon optisch machen. Jedenfalls sind sie da unten durch und dann in diesen Bauernhof rein. Und ein Bauernhof ist einfach für ein Tier, dessen Hauptsinn Nase ist, einfach mega, mega spannend. Da riecht's nach Tieren, da riecht's nach Futter, da sind irgendwo Abfälle und da ist garantiert irgendwo auch ein Misthaufen, der immer nach Abenteuer riecht und nach Spannung. Ich habe in den letzten 12 Jahren es einfach zu oft erlebt, dass große Misthaufen, die ja oft auf Feldern zwischengelagert werden, bevor sie dann verteilt werden, wie so Magneten sind. Also mit ziemlicher Sicherheit, wenn Wolfsfährten sind, die sich durch die Landschaft bewegen, machen die fast garantiert diesen Schlenker, um irgendwie abzuchecken, ist da Nahrung, was riecht denn da so lecker oder Gründe, die sie da bewegen, dahin zu gehen, von denen ich keine Ahnung habe. Und dort war es auch so, nur dass die auslaufende Gülle von diesem Misthaufen gefroren war Und sich da einiges lang tummelte, verschiedenste Vögel, unter anderem Fasan, der Fuchs ist auch rüber und diese Wölfe, da, ich werde mal ein Foto mit zu dieser Folge mit reinstellen, da sich hin und her und kreuz und quer und übereinander bewegt haben, sodass für mich in keinster Art und Weise mehr feststellbar war, was ist hier wann wie passiert, was haben die hier eigentlich gemacht. Also, da ich ja meinen Zeitdruck aufgrund von Fokus auf Strecke machen im Nacken hatte, denn die Angst, keine körperliche Energie mehr zu haben, die war völlig verflogen, weil ich war absolut im Bann und habe meinen Körper wenig gespürt, keinen Hunger gespürt, keinen Durst gespürt, keine Müdigkeit gespürt, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Für mich war die Situation auf diesem zugefrorenen, auf dieser zugefrorenen Güllepfütze inmitten dieses Bauernhofes aus wie ein Hochzeitstanz. Es war ziemlich eindeutig ein Wolfswalzer, den die auf dem Eis, vielleicht auch mit, nein, Rutschpartien war nicht erkennbar, nicht bewusste. Es waren vorsichtig aufgesetzte Fußabdrücke, eng aneinander, wahrscheinlich umschlungen im Dreiertakt über das Eis, umhüllt von dem wunderbaren Geruch des Mistes. Und als das Tänzchen beendet war, haben sie dann das Gut, den Bauernhof verlassen, leider wieder durch eine sehr, sehr enge und dichte Schlehenhecke, die ich mir natürlich auch geben musste, um dann aufs Feld hinauszukommen und mit ziemlicher Zielgerichtetheit oder also in ihrer Fährte war eine klare Absicht drin, denn die ganze Zeit mit kleinen Schlenkern nach links und rechts und mit einem sehr intensiven aufenthaltsneugierigem Investitionsmodus an diesem Bauernhof war die Hauptbewegungsrichtung aus Süden kommend Richtung Norden. Und dann kamen wir auf den nächsten Acker und an dieser Stelle und an den nächsten beiden Feldern, die jeweils getrennt sind von diesem Baum, Buschreihen, haben wir in den Vorjahren sehr, sehr häufig Wolfsfährten gesehen, die in beide Richtungen führten und auch oft in diesen Hecken Plätze, an denen sie entweder sich ausgeruht hatten oder in der Nähe Sitzplätze, Liegeplätze und auch zweimal Stellen, wo sie ein gerissenes Reh ziemlich weit in dieser Hecke verschleppt haben, um dann an einer anderen Stelle ruhig und entspannt fressen zu können. Und in diesen Hecken tummelt sich auch alles andere Leben. Also da ist wirklich immer die Hölle los. Und die beiden querten diese Felder und da gab es eine ganz besondere Sequenz, wo sie synchron gelaufen sind. Das ist ja so ein Gerücht oder so ein Ding, was man überall hört. Die Wölfe, wenn sie durch die Landschaft laufen, daran kannst du sie erkennen, lauf in Fuß. Du kannst nicht erkennen, wie viele Tiere das sind. Ob es ein Tier, zwei Tiere oder sogar 10 Tiere sind. Das stimmt. Und zugleich stimmt es nicht. Denn das Bild, was oft in Literatur oder in Beschreibungen so transportiert wird, ist, dass das einfach zum Wolfsmodus gehört, dass das quasi Alltag ist. Ich erlebe das sehr, sehr selten. Aber es gibt Situationen, wo sie es tun, wo sie teilweise, wo 3 oder 4 oder 5 Tiere so synchron hintereinander laufen, dass es sehr schwer zu sagen ist, wie viele Tiere es genau sind. Aber immer auch deutlich erkennbar, es ist nicht nur ein Tier und es sind auch nicht nur 2 Tiere, es sind einfach mal mehr als 2 Tiere. Und erst wenn sie sich aufteilen, kann man dann genauere Aussagen machen, über wie viele es wirklich gewesen sind. Und bei 2 Tieren erlebe ich es noch öfter, dass sie wirklich hintereinander laufen und sich dann geschwindigkeitsmäßig so aufeinander eintunen, dass sie wirklich Tritt in Tritt laufen. Und sie müssen sich aufeinander eintunen, weil ein jüngeres Tier hat eine kürzere Schrittlänge als ein ausgewachsenes Tier, ein männliches Tier hat längere Beine und ist einfach stärker, robuster gebaut vom gesamten Körperbau als ein weibliches Tier. Das heißt, das weibliche Tier muss dann um die gleiche Geschwindigkeit in der gleichen Gangart zu erreichen, etwas mehr Energie aufwenden. Dafür hat das weibliche Tier aber den Vorteil, dass sie viel längere Strecken in einem höheren Tempo durchhält als der viel schwerere Rüde. Also Rüde und Fehe arbeiten sehr effektiv, vor allem bei Jagden, zusammen. Die Fehe ist oft übernimmt oft den Part, Wild längere Zeit zu verfolgen und zu ermüden. Und vor allem bei großen Beutetieren, also da sprechen wir jetzt so von Elch oder Yellowstone, gibt es da Nachweise von Büffeljagden, wo dann der Rüde im letzten Moment erst übernimmt und den eigentlichen Kill verursacht durch seine größere Körpermasse und sein stärkeres Gebiss, seinen größeren Schädel etc. Also eine sehr effektive, wohl durchdachte, wäre jetzt menschlicher Ausdruck, wohl durch evolutionierte Kooperation. Schönes Zusammenspiel zwischen diesen beiden Tieren. Und so eine Situation gab es. Es war wirklich perfekt ineinander getreten. Und wenn die Tiere im geschnürten Trab reisen, treten sie ja eh schon immer wirklich mit Millimeter genauer Treffsicherheit teilweise mit dem Hinterfuß in den Vorderfuß hinein. Und wenn das dann zwei Tiere hintereinander tun, ist das wirklich ein beeindruckendes Bild. Es zeigt einfach Geschmeidigkeit und Verschmelzung mit der Landschaft und gleichzeitig Verschmelzung miteinander. Und eine Ursache davon ist auf jeden Fall mal ganz klar Energiesparmodus, denn wo der eine Fuß hingetreten ist, muss der andere Fuß nicht noch mehr Schnee komprimieren und eindrücken und sich auch wieder aus diesem anstrengenden Substrat lösen, sondern der Vorderfuß komprimiert den Schnee und der Hinterfuß tritt genau auf die vorbereitete Fläche auf und da hinten der Motor ist, kann er sich dann viel besser voran bewegen. Und das findet natürlich alles in so einem kleinen Mikrokosmos statt. Das sind alles keine bewussten Handlungen, sondern Abläufe, die dem Energiesparen dienen, denn Energie zu bekommen durch Jagd, durch Fleisch, ist immer anstrengend und kann sehr gefährlich sein. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn zwei Tiere oder mehr hintereinander reisen. Und es können nicht nur Wölfe so perfekt, also es können Wildschweine fast deckungsgleich gut. Und da Wildschweine so Kraftpakete sind, habe ich tatsächlich geschnürte, obwohl man bei Wildschweinen jetzt nicht geschnürter Trab sagt, aber Trabmuster gefunden, die in Schrittlänge den größten Wolf, den ich je in meinem Leben gemessen habe, übertroffen haben. Also ich kann mal eine Zahl rausknallen, den größten Rüden, den ich hier in der Gegend gemessen habe, im geschnürten Trab wohlgemerkt, der lag so bei 150, 155 Zentimetern und sobald der noch schneller werden wollte, hat er die Gangart gewechselt. Hat erst eine andere Trabart gewählt und danach ist er in leichten Galopp und dann in schnellen, gestreckten Galopp übergegangen. Schweine hingegen können in schwierigen Substrat, und schwieriges Substrat heißt nachgiebiger Boden, es kann Matsch sein, es kann weicher Sand sein oder auch halt Tiefschnee, vor allem mit verharschter Eisschicht oben drüber. Bei Wildschwein, bei ausgewachsenen großen Wildschwein, habe ich Trablängen gemessen, wo Hinterfuß direkt in den Vorderfuß registriert, von 170 Zentimetern. Es ist also eine. Also da, in dem Fall sind 20 Zentimeter wirklich viel längere Schrittlänge als bei Wölfen, obwohl sie definitiv einen kürzeren Körperbau und kürzere Beine haben. Das ist also nur kompensierbar durch reine Energie, durch Sprungkraft, durch Federkraft, durch ihre Kompaktheit, weil es einfach Muskelprotze sind. Wildschweine sind einfach die richtigen Kampfmaschinen da draußen im Wald. Ja, jedenfalls waren das sehr schöne Momente. Und dann kam es an eine Stelle, die mir in den letzten 3 Jahren als so eine deutliche Straßenüberquerungsstelle bekannt ist, wo ich einfach in regelmäßigen Abständen sehr verlässlich Fährten finde, wo auch speziell an der Straßenquerung die Tiere in den meisten Fällen aus der gleichen Richtung in die gleiche Richtung ziehen. Also selten finde ich dort Bewegungsrichtung in zwei Richtungen. Selten heißt nicht nie, ne? Also ab und zu findet es statt. Meistens kommen sie von Ost nach West und queren an der Stelle die Straße sehr gerne. Und genau an der Stelle war eine Urinspur und die Urinspur war erhöht abgesetzt und erhöhte Urinspuren, die ja im Schnee durchaus sehr gut sichtbar sind, sind ein eindeutiges Indiz für Leittiere, also für die Anführer und die Anführerin dieses Rudels, denn nur die markieren auf erhöhten Stellen. Natürlich gibt es da Ausnahmen und Eventualitäten, auch die gehen wir jetzt nicht ein. Meist sind es also Mama und Papa, die das Bein heben, Männchen und Weibchen, und möglichst hoch markieren, damit Dominanz, Sichtbarkeit gegeben ist. Und dieses Merkmal wird noch verstärkt durch krasse Kratzspuren. Und der Erdauswurf der dort vorhandenen Kratzspuren war über 2,50 Meter, 3 Meter war noch Sand. Krübel zu sehen. Also da war viel Energie, die kratzen mit den Hinter- und auch mit den Vorderfüßen Erde weg, um zusätzlich zu der geruchlichen Territorialmarkierung noch einen visuellen Reiz zu bieten. Ah, hier riecht es irgendwie krass. Oh, da ist kein weißer Schnee mehr, da ist eine dunkle Erdstelle. Da riecht es ja noch nach Erde und nach der Pipi. Das muss die Stelle sein, wo sie mal markieren. Da muss ich hin. Und genauso war es auch an der Stelle. Da sind Haushunde hin, haben investiert. Es hat ein bisschen gedauert, dass ich gecheckt habe, dass es ein Hund ist, weil der Wolfsgröße hatte. Und dann führte auch noch eine andere Wolfsfährte dahin, wo ich nicht ganz sicher bin, ob das aus der gleichen aus dem gleichen Bewegungsablauf war oder ob das ein anderes Individuum gewesen ist. Ich habe trotzdem an der Stelle eine Probe genommen, die wahrscheinlich kontaminiert ist, also kontaminiert von verschiedenen Individuen, aber vielleicht ja auch nicht. Das sollen dann die Wissenschaftler entscheiden, die sich mit der Probe in ein paar Monaten in dem Institut, in dem Senckenberg-Institut in Görlitz beschäftigen können. Und ich bin sehr, sehr neugierig, was an Ergebnissen in, ja, wahrscheinlich mindestens 1,5 Jahren dann herausbekommt. Und in der Zeit kann in so einer Wolfsdynamik und Veränderung unglaublich viel passieren, was Grenzen, Territorialverschiebung, Nachkommensproduktion und so weiter passieren kann. Das heißt, die Erkenntnisse sind dann immer nachträglich noch mit hin zu dieser Geschichte hinzuzufügen. Aber es war eine tolle Stelle und von dem Ort aus habe ich den nächsten Ort schon sehen können. Und das ist Lübnitz gewesen. Und dann ich habe gemerkt, ich werde echt müde und bin durch. Habe mich gefreut auf den nächsten Tag, denn ich wollte auf jeden Fall meine Frau und meinen großen Sohn schnappen und der Fährte weiter folgen. Und dann ist mir plötzlich, so gegen eins, was eingefallen. Oh, warte mal, wir sind jetzt gerade in Lübnitz. Bisschen musste noch gehen und bin dieser Einfährte gefolgt, denn die beiden haben sich dort getrennt. Und ich bin dem Rüden gefolgt, der leichter zu erkennen war. Und der ist dann auf die asphaltierte Straße. Da wurde gestreut. Da waren keine Spuren sichtbar und bin dieser Straße gefolgt, wieder nach der Abwesenheit der Spuren. Also solange links und rechts keine Wolfsfährte rein oder rausgeht, war klar, okay, das Tier hat sich auf der Straße bewegt in Richtung Dorf. Und das ist so geblieben, bis zum Ortseingangsschild. Und dann habe ich eine Stelle gefunden, wo die Fährte wieder von der Straße wegführte, nur kam sie aus der anderen Richtung, also aus der entgegengesetzten Richtung, aus der die unsichtbare Spur kam, der ich auf der Straße gefolgt bin. Und da ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass mich einen Tag zuvor ein Freund angerufen hat oder ich glaube angetextet hat. Die Nachricht war kurz und kryptisch. Hey Paul, ich habe gerade einen Wolf gesehen. Der kam mir aus dem Dorf entgegen auf dem Nachhauseweg. Er war wunderschön. Und ich musste dann nochmal nachhaken, um zu wissen, ja, wann war denn das jetzt nochmal genau? Gib mir mal eine Zeit. Ich dachte, er ist von der Jagd gekommen, es war tief in der Nacht oder ganz früh am Morgen. Aber es war um 17:15 Uhr, das heißt gerade mal eine halbe Stunde nach Dämmerung. Also ja, 90 Minuten, ich kann es gerade nicht rechnen. Aber ich mag mal das letzte Licht. Hat am 2. Dezember uns hier so, ja, spätestens 16:15 Uhr siehst du nicht mehr, 16:30 Uhr, je nach Mond. Da war kein Mond. Das heißt, es war schon ziemlich dunkel, als das Tier entgegenkam. Aber die Tiere waren ja schon eine Weile unterwegs. Das heißt, die waren auch in der Dämmerung unterwegs und haben mich zurückgerechnet. Aha, warte mal. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass genau dieses Tier am Tag vorher, späten Nachmittag, jetzt, gesehen worden ist. Wenn das 17:15 Uhr war, die haben jetzt 4 Kilometer gemacht, die laufen im Schnitt 10 bis 12 km/h, die haben mal hier und da ein bisschen kurz gehalten, aber keine ewig langen Pausen gemacht, So kann man relativ leicht hochrechnen. Die brauchen für diese Strecke ja maximal 20 Minuten, halbe Stunde. Rechne noch ein bisschen drauf, weil sie hier und da gedaddelt haben und einander geschnuppert und sich beleckt oder Zärtlichkeiten ausgetauscht. In der einen Interpretationsversion dieser Geschichte, Klammer auf und Klammer zu, war wahrscheinlich die Stelle, an der ich die Fährte aufgenommen habe, wo ich sie zum allerersten Mal entdeckt habe. Es war ja direkt nach einer Straßenquerung, ungefähr gegen 16:30, also noch zu einer Zeit, wo noch genügend Licht gewesen wäre, um dort schemenhafte, hundeartige Gestalten über den Acker ziehen zu sehen. Vor allem vor dem Hintergrund des hellen Schnees. Und das war das Ende dieses ersten Tages für mich, denn für mich war es ziemlich einleuchtend, dass sozusagen ich nicht nur auf einer Fährte gewesen bin, die in Zusammenhang stand mit einer Sichtung am Vortag, sondern genialerweise, und diese Momente sind wirklich selten, eine Fährte, die in ein zeitliches Fenster ziemlich klar einordnenbar ist. Wann haben sich diese Tiere dort bewegt? Also am Anfang der Nacht und ich sag mal Wolfszeit, Wolfshauptaktivitätszeit in dicht besiedelten Kulturlandschaften ist hauptsächlich in der Nacht als Wesen, das sich durchaus mit Nase und Erinnerungsvermögen in der Landschaft fast blind bewegen kann. Also gar nicht so angewiesen ist auf das Sehen, wie beispielsweise wir es sind. Es war ein genialer Einstieg in diese Geschichte und soll für heute auch erstmal reichen als Einblick, als Einstieg. Denn die eigentliche Hammer-Story kommt erst am Folgetag, wo ich glücklicherweise den Anfang der Fährte nicht alleine verfolgen musste, sondern in Begleitung meines zweitältesten Sohnes und meiner geliebten Frau gewesen bin. Und das sind nicht so häufige Momente, wo wir mir gemeinsam den Wölfen folgen. Aber wenn man 15 Jahre zusammen ist, dann doch ein paar Mal passiert es. Und das ist schön. Als Rüde und Fähe auf einer Fährte eines Rüden und eines Feen, einer Fähe zu sein. Und so, Wölfe haben viele Welpen manchmal und wir haben auch ganz schön viele Welpen gemacht. Da gibt es durchaus Parallelen. Und davon berichte ich euch im Teil 2. Danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, ihr konntet gut folgen und hattet hier das ein oder andere klare Bild, was mein Erleben oder meine Ideen, Gedanken, Gefühle zu den Situationen war. Und freut euch auf die Fortsetzung. Bis bald, euer Fologe Paul. Und wollen wir noch einen kleinen Wurzeler als Abschluss? Wollen wir noch einen coolen mit Bewegung? Oh ja, das ist gut. Das ist eine einzigartige Aufnahme. Die hören wir uns an. Wieder Rotkehlchen singend, Wolf aus mittlerer Distanz. Da ist einer drauf. Viele Rotkehlchen singen. Vor, da saß jemand wirklich mit einem Aufnahmegerät oder ich hätte da gesessen mit einem Aufnahmegerät und dieses Tier kommt so nah an mir vorbei galoppiert. Aber in der Situation erinnert euch, es war wieder eine Hörbox. Eine sehr einzigartige Aufnahme, finde ich, und ein guter Schlusspunkt für diesen Wolfs-Podcast. Wenn ihr mehr hören wollt, wenn ihr Vogel-Podcast-Folgen hören wollt, die wirklich auch mit dem gefiederten Volk zu tun haben, vor allem der Vogelsprache, dann könnt ihr auf unserer Homepage Fitnessschule hoherfleming.de alle Folgen nachhören und auch kostenlos downloaden. Oder ihr hört euch die Folgen auf Spotify an und anderen Podcast-Anbietern und genießt die Geschichten hier aus unserem Land, die inspirieren sollen und neugierig machen sollen auf die unentdeckten Geschichten, die genau vor deiner Haustür auf dich warten. Also, raus geht's, egal ob Tag, egal ob Nacht, ob Regen oder Sonnenschein, es gibt immer was zu entdecken da draußen. Schuhe an, Jacke an, Taschenlampe, Wärmebildkamera, Zollstock und ab durch die Mitte. Euer